Ermutigende Blickwinkel, der Podcast zur nachhaltigen Transformation.
Wir können halt nicht für den Frieden beten und gleichzeitig an Waffenproduktion und ihrem Einsatz finanziell profitieren. Aber das ist ja nicht alles. Ja, wir bleiben ja nicht etwa nur bei Ausschlüssen stehen, sondern wir haben ja auch die Positivseite, die Positivkriterien, wo wir sagen, das ist die richtige Richtung, darin wollen wir investieren.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur letzten Folge dieser zweiten Staffel unseres Podcasts Ermutigende Blickwinkel der Evangelischen Bank. Mein Name ist David und ich freue mich, dass ihr eure wertvolle Zeit heute mit uns verbringt. In dieser Folge wollen wir der Frage nachgehen, welche Kriterien einen Unterschied in der Welt der Sustainable Finance zwischen Ausschluss und Engagement machen. Freut euch also auf spannende Einblicke und wertvolle Tipps für Kirche, Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Ich habe heute das Vergnügen, gleich zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Zum einen Dr. Jörg Meyer. Sie sind seit 2010 Leiter der Finanzabteilung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Braunschweig, aber heute vor allem hier in der Funktion des Vorsitzenden des Vorstandes des Arbeitskreises kirchlicher Investoren. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Schön, dass Sie da sind. Und außerdem begrüße ich zum zweiten Mal bei uns hier im Podcast Joachim Fröhlich. Seit 2017 sind Sie Mitglied des Vorstands der Evangelischen Bank, zuständig für die Ressorts Bilanzstrukturmanagement Treasury, Business Development and Operations und Vertrieb Kirche und institutionelle Anleger. Auch an Sie ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben.
Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Bevor wir so richtig mit den Themen starten und da tief reingehen, machen wir ein kleines Warm-up. Das Ganze heißt schnell und ehrlich. Ich nenne Ihnen zwei Begriffe und Sie sagen mir einfach, welcher Ihnen spontan mehr zusagt. Ja, bereit, Herr Dr. Meyer?
Ja.
Herr Fröhlich?
Jawohl.
Wunderbar.
Schnell und ehrlich.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Beides.
Herr Dr. Meyer, warum beides?
Ich bin viel draußen unterwegs, und zwar ganzjährig. Und da ist Sommer gut, aber Winter auch. Ich bin gerne auf den Pisten unterwegs, in den Bergen und im Sommer wandern und mache auch Segelfliegen.
Ja, das ist doch eine perfekte Kombi. Und im Sommer kann man auch ja wunderbar in den Bergen wandern. Optimal ausgenutzt. Vielen Dank. Herr Fröhlich, warum Sommer?
Ja, wenn ich jetzt die Antwort von Herrn Dr. Meyer höre, muss ich sagen, würde ich auch wechseln auf beides. Bis auf Segelfliegen kann ich das genauso unterschreiben. Ich würde das Segelfliegen durch Mountainbiken ersetzen. Mhm. Und dann haben wir eine absolute Übereinstimmung schon in der ersten Frage. Das ist ja super.
Wunderbar. Runde 1 geht an Sie beide. Gehen wir weiter. Pizza oder Pasta?
Pizza.
Pasta.
Das ist eindeutig. Was ist denn jeweils das Lieblingsgericht? Also innerhalb der Pizza und Pasta.
Herr Dr. Meyer, wollen Sie erst?
Ja, das ist Frutti di Mare.
Mm.
Bei mir dieser Klassiker Toskana, muss ich ehrlicherweise sagen. Wobei auch hier gilt, ist schwer gewesen zu entscheiden, was nehme ich. Habe mich für Pizza entschieden, weil ich mir die letzten Tage einen Pizzaofen gekauft habe. Und habe das schon mal zum ersten Mal probiert. Und ich muss sagen, das ist wirklich echt super. Und insofern, glaube ich, bin ich gerade im Moment eher auf Pizza. Das kann natürlich einen gewissen Ermüdungszustand noch geben. Und dann ist es wieder Pasta. Aber so ist die Story dazu.
Okay, Herr Fröhlich, Sie sind also noch voll in der Anfangseuphorie.
Absolut, absolut.
Wunderbar, vielen Dank schon mal. Kommen wir zur letzten Entweder-Oder-Entscheidung. Fahrrad oder Elektroauto? Und diesmal, Herr Fröhlich.
Fahrrad.
Fahrrad. Herr Dr. Meyer.
Fahrrad, ganz eindeutig.
Fahrrad denn auch E-Bike oder ich nenne es mal Bio-Bike?
Tatsächlicherweise E-Mountainbike seit ein paar Jahren. Habe mich immer dagegen gewehrt und habe auch diese Sprüche kommen lassen, das ist eigentlich nur was für alte Leute. Alleine schon aufgrund der Reichweite, die man dadurch bekommt, also weniger aus gesundheitlichen Themen, sondern einfach ein Reichweitenthema. Und das fand ich super und das mache ich jetzt schon ein paar Jahre. Und das hat auch dazu geführt, dass ich wieder viel mehr fahre und länger fahre, als ich das vorher gemacht habe.
Herr Fröhlich, ich verrate Ihnen mal was, genau so geht's mir auch.
Da bin ich ja dankbar. Ich nicht alleine bin.
Nein, absolut nicht. Ich denke, wir zwei sind nicht alleine in der Hinsicht. Herr Dr. Meyer, wie ist es bei Ihnen?
Biobike. Ich habe vor vielen Jahren angefangen, recht intensiv Fahrrad zu fahren, auch aus gesundheitlichen und Fitnessgründen und hatte Jahre, bis vor drei Jahren etwa, wo ich bis zu 5000 Kilometer im Jahr gefahren bin mit dem Fahrrad.
Chapeau.
Wow.
Und das ist inzwischen deutlich weniger geworden, weil ich jetzt mehr wandere. Also Biobike und jetzt ein bisschen weniger als früher, fahre ab und zu mal von Braunschweig nach Wolfenbüttel auf die Arbeit.
Wunderbar, die Regelmäßigkeit ist, glaube ich, da auch das A und O. Vielen, vielen Dank schon mal für Ihre Spontanität und den kleinen persönlichen Einblick. Herr Dr. Meyer, der Arbeitskreis ist eine gemeinsame Initiative kirchlicher Investoren und bekannt dafür, den Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche herauszugeben. Wie würden Sie den Arbeitskreis kirchlicher Investoren und seine Zielsetzung beschreiben?
Ja, Sie haben es schon richtig anmoderiert. Wir sind 55 kirchliche, diakonische und kirchennahe Organisationen, die sich im Arbeitskreis kirchliche Investoren organisieren. Das sind alle Landeskirchen dabei, die EKD ist dabei, die beiden evangelischen Kirchenbanken, also auch die Evangelische Bank und die KD Bank, alle evangelischen Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen, das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung, und wir haben weltweit viele Partner, die mit uns zusammenarbeiten. Also der Hintergrund ist, dass wir in Kirche und Diakonie mit Geld umgehen und wir damit ja auch Verantwortung vor Gott und den Menschen haben. Und wir haben auch die Verantwortung für die Wirkungen der Geldanlage. Und deshalb organisieren wir uns dort. Wir haben einen Leitfaden, haben Sie gerade schon gesagt, der uns hilft bei der Frage der Anlage. Aber wir machen auch sehr viele Gespräche mit Unternehmen, Engagementgespräche. Und letztlich ist das Ziel, einen Wissensaustausch zu haben. Wir haben wirklich viele, viele, viele Experten bei den Landeskirchen, aber auch bei den Banken, bei den Versorgungswerken. Und wir setzen uns regelmäßig zusammen, um auch die neuesten Trends im Nachhaltigkeitsthemen zu besprechen. Dafür haben wir den Leitfaden entwickelt, der in der 5. Auflage ist und jedes 2., 3., 4. Jahr aktualisiert wird.
Ja, vielen Dank. Sie haben ja gerade schon die Nachhaltigkeit als Trend angesprochen. Warum ist denn Nachhaltigkeit für kirchliche Investoren besonders wichtig?
Na, wir haben ja als kirchliche Investoren einen Auftrag, die Kirche hat einen Auftrag. Das ist zum einen sozusagen der Friedensauftrag und zum anderen die Bewahrung der Schöpfung. Und diese beiden zentralen Aufgaben, die wir aus der Verkündigung heraus haben und die auch in der Bibel klar positioniert sind, das ist der Grund, warum wir da eng zusammenarbeiten.
Ja, und der bereits angesprochene Leitfaden, können Sie da nochmal etwas konkreter drauf eingehen? Welche Rolle spielt der?
Na, der Leitfaden ist genau das, ein Leitfaden und nicht etwa irgendwie eine lose Blattsammlung, die irrelevant ist, oder ein festes Gesetz, das genau vorschreibt, sondern das gibt einen Orientierungsrahmen, innerhalb dessen sich kirchliche Investoren ja verständigen darüber, was eine nachhaltige Finanzanlage, ethisch nachhaltige Finanzanlage sein kann. Und da steht in dem Leitfaden extrem viel Hilfreiches drin, wenn ich mir eine Meinung bilden will zu der Frage, was ist investierbar und was nicht.
Vielen Dank, Herr Dr. Meyer. Herr Fröhlich, auch bei der Evangelischen Bank hat Nachhaltigkeit eine große Bedeutung. Hierüber haben wir ja auch schon in der ersten Staffel gesprochen, wie Sie sich erinnern können. Was bedeutet das konkret für die Evangelische Bank?
Ja, das ist in der Tat so, Nachhaltigkeit als ein wichtiger Baustein in der Unternehmensgründung schon dargelegt, denn die evangelischen Kirchenbanken und im Speziellen auch unsere, aber das gilt für alle, die in dieser Zeit gegründet wurden, war ja ein Auftrag, den kirchlichen Geldkreislauf darzustellen. Und innerhalb des kirchlichen Geldkreislaufs war unsere Aufgabe ja, dessen, was Kirche und Diakonie leisten sollen, mit den Möglichkeiten zu unterstützen, die eine Bank einer unserer Einrichtungen geben konnte. Und das zahlt dann auf das ein, was Dr. Meyer eben beschrieben hat, dass wir dafür sorgen, dass diese nachhaltigen Ziele, die man damals so gar nicht benannt hat, aber die natürlich aus unserem Werteverständnis herrühren, unterstützt werden. Insofern schon lange Tradition und Gründungsteil für die Banken sind. Was heißt es für das tägliche Leben auf Ebene der EB Sustainable Investment, also unseres Asset Managers, deren Claim ja Investments für eine bessere Welt heißt. Das ist so die Operationalisierung des Glaubenssatzes, den wir eben gehört haben. Und Nachhaltigkeit ist der Ausdruck, dass wir Verantwortung übernehmen und leisten unseren Beitrag, eine lebenswerte Zukunft für nachfolgende Generationen sicherzustellen und zu gestalten. Also auch hier eine moderne Interpretation des kirchlichen Auftrags. Oder wir können es auch noch ein Stück einfacher machen. Unser Unternehmensgrundsatz ist, jeden Tag die Welt ein Stück besser machen.
Vielen Dank. Welche weiteren Berührungspunkte hat denn die EB mit dem AKI?
Ja, vielfältig. Dr. Meyer hat es eben schon in seiner Einleitung auch beschrieben. Wir sind Teil des AKIs, wir sind Gründungsmitglied des AKIs. Wir sind auch ein sehr aktiver Teilnehmer. Das zeigt sich an vielen Stellen. Einmal dadurch, dass Frau Dr. Herrmann, unsere Head of Sustainable Finance und CSA, im Vorstand vertreten ist als Kollegin von Dr. Meyer. Aber viele unserer Mitarbeitenden sind auch in verschiedenen Fach- und Arbeitsgruppen tätig, die thematisch unterschiedliche Ebenen bearbeiten, die sich dann am Ende im Ergebnis des AKIs, besser gesagt des Leitfadens, wiederfinden. Und wir sind natürlich auch ein Finanzier des AKIs mit den anderen Kassen und den Landeskirchen zusammen, denn wir tragen auch finanziell diesen Arbeitskreis, der mal ganz klein angefangen hat, aber heute schon ein Teil der Organisation, der IAD fast schon ist, wenn man das so sagen will, der auch eine extrem große Außenwirkung durch den Leitfaden erfahren hat und auch ein wichtiges Instrument und ein gesellschaftspolitisch relevantes Instrument ist. Denn ich glaube, dass der Leitfaden, den wir da auf den Weg gebracht haben oder wie er heute ist, federführend und wegweisend war für alle die, die sich später dann, als das Thema dann en vogue wurde, mit dem Thema beschäftigt haben und sich die Frage gestellt haben, ja, was ist überhaupt nachhaltiges Investment und wie nähern wir uns dem Thema, und dann unseren Leitfaden genommen haben als Basis für ihren, also gar nicht aus der christlich-theologischen Welt herkommen, sondern ganz praktisch, wie nähert man sich so einem finanzmarktrelevanten Thema. Ich glaube, da sind wir schon maßstebend setzend gewesen, und das wollen wir natürlich auch weiterhin tun mit all denen, die im AKI zusammen sind.
Ja, vielen, vielen Dank auch schon mal für die Ausführung, und ja, ich sehe, Dr. Meyer war ständig am Nicken, da ist ganz, ganz viel Wertschätzung. Für Investoren von nachhaltigen Vermögensanlagen spielt Transparenz und Vertrauen verständlicherweise ja eine große Rolle, und das hat auch nochmal Frau Ruiz-Vergott in Folge 2 unterstrichen. Ausschlüsse von bestimmten Investments, wie zum Beispiel Kinderarbeit oder Atomkraft, sind ja der einfachste Weg, seine Anlagen zu kontrollieren. Laut des Marktberichts des Forum Nachhaltige Geldanlage ist dies aber auch immer noch die meistverwendete nachhaltige Anlagestrategie. Welche Ausschlusskriterien verwendet die Evangelische Bank und warum, Herr Fröhlich?
Ja, Ausschlusskriterien. Das ist so ein Thema, ich würde immer mal sagen, das ist Nachhaltigkeit 1.0. Das war so gerade am Anfang, als man sich zusammensetzte, so die Fragestellung, was die Do's und Don'ts, was wollen wir und was wollen wir insbesondere nicht. Daher herleitend sind natürlich viele, viele Grundsatzentscheidungen getroffen worden, die natürlich auch aus der Theologie stammt, kommen, dass wir sagen, okay, Todesstrafe ist für uns was, was auf jeden Fall auszuschließen ist. Kontroverse Waffen, alles, was den Menschen nachhaltig schädigt. Heute würde man unter Taxonomie sagen, do not harm. Aber man kann sich darauf eigentlich in der Kürze einigen, dass wir all diese Dinge, die für uns ein grundsätzliches Ausschlusskriterium sind, sind die auch im Leitfaden drin stehen. Todesstrafe, kontroverse Waffen, Kinderarbeit, Pornografie, Glücksspiel, all das sind unsere klassischen Ausschlusskriterien. Dann gibt es gewisse Umsatzgrenzen, wo man sagt, okay, bis dahin tolerieren wir noch gewisse Themen, aber nie diese Grundsatz-Ausschlussthemen. Das ist immer ganz klar, da sind wir raus. Die veröffentlichen wir auch auf unserer Homepage, die werden auch immer überarbeitet im Kontext auch mit dem Leitfaden, und wenn sich da was ändert, ändern wir auch unsere Ausschlusskriterien. Prinzipiell muss man sagen, sind wir da ganz nah bis fast deckungsgleich mit dem AKI. An manchen Stellen sind wir vielleicht sogar ein bisschen schärfer als der AKI, vielleicht auch ein bisschen entspannter, was Themen betrifft, aber die grundlegende Übereinstimmung mit dem Leitfaden ist immer zwingend geboten und auch einzuhalten.
Ja, und Sie haben ja von 1.0 gesprochen, das heißt, das Ganze befindet sich permanent in Entwicklung, im Wandel und in Anpassung.
Ja, ich würde sagen, dass das ganze Thema nachhaltiges Investment immer im Wandel ist. Wir werden immer schlauer, die Datengrundlage wird immer besser, die Erfahrungsschätze werden umfangreicher. Das ist ein Evolutionsprozess, den wir da haben, weil ein Leitfaden ist nie fertig. Es ist eine Darreichung, eine Basis für das Tun und Handeln im Bereich von nachhaltiger Kapitalanlage, und wir haben auch nie den Anspruch gehabt, fertig zu sein, sondern im Gegenteil, wir wollen eigentlich immer besser werden und immer auf den neuesten Stand der Diskussion auch kommen oder sogar, wenn es geht, Speerspitze sein der Diskussion.
Herr Dr. Meyer, Sie nicken. Es wird gesagt, dass Ausschlüsse zwar das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit in der Branche stärken, aber nur bedingt zur Transformation beitragen. Wie ist da die Positionierung des AKI?
Der Satz ist richtig und trotzdem heißt es für uns, dass wir an Ausschlusskriterien klar festhalten wollen und auch müssen. Und das ist 1.0, wie Herr Fröhlich schon gesagt hat. Und deshalb habe ich mit Ausschlusskriterien erst nochmal überhaupt gar kein Problem oder finde die jetzt aus der Zeit gefallen oder so. Sondern es gibt einfach Dinge, die für uns nicht in Frage kommen. Herr Fröhlich hat die genannt. Ja, wir können halt nicht für den Frieden beten und gleichzeitig an Waffenproduktion und ihrem Einsatz finanziell profitieren. Aber das ist ja nicht alles. Ja, wir bleiben ja nicht etwa nur bei Ausschlüssen stehen, sondern wir haben ja auch die Positivseite, die Positivkriterien, wo wir sagen, das ist die richtige Richtung, darin wollen wir investieren.
Genau, dazu kommen wir dann gleich. Vielen Dank schon mal, Herr Dr. Meyer. Herr Fröhlich, können Sie erklären, welche Bedeutung Filtern bei nachhaltigen Investments zukommt und wie nutzt die EBI diese?
Eigentlich ist es nur die Ausgangssituation herstellen, das Anlageuniversum definieren. Das sind erstmal die grundsätzlichen Filter. Darüber hinaus ist unser Herangehen geprägt in dem Wort WIW und WIW steht für Werte, Integration und Wirkung und das beschreibt eigentlich genau diesen Investmentprozess. Das erste W, Werte, beschreibt dieses Filtersystematik-Thema. Dabei werden neben den klassischen Ausschlusskriterien auch noch von uns herangezogen die SDGs, das bildet die Basis. Dann geht es um Integration, wie integrieren sich diese Unternehmen in ein möglichst diversifiziertes Portfolio und wie können wir da die besten herausfiltern. Das machen wir sowohl aus ökonomischer Betrachtung als auch auf der anderen Seite durch einen sogenannten EB-Score, der sich ergibt aus den ökonomischen Kennzahlen als auch aus den ESG-Kennzahlen, die wir aus Datenanalysen ziehen. Da arbeiten wir mit den großen Datenlieferanbietern zusammen, wie zum Beispiel eine MSCI oder eine ISS, ESG und so weiter und ziehen diese zusammen und bündeln die noch mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Also diese Kombination ergibt den ESG-Score, das ist Integration. Und das wird ergänzt am Ende des Tages durch das Thema Wirkung. Und Wirkung ist das Thema Engagement. Also wir gehen den nächsten Schritt dann auch neben der Fragestellung, ist einer drin oder draußen, geht es auch noch um die Frage, wenn was nicht gut ist, wie kriegen wir denjenigen dazu, dass er die Dinge verändert, wie er sie macht.
Ja, dieser Filter, von dem wir gerade gesprochen haben, der wird ja nicht nur für Eigenanlagen der Bank verwendet, sondern auch für Publikumsfonds, ja, die von der Evangelischen Bank angeboten werden. Was heißt das konkret für die Kundinnen und Kunden der EB?
Das heißt ganz konkret, wenn ein Kunde sich für ein Produkt von uns entscheidet, weiß er, was er von vornherein bekommt, ohne in die Anlagerestriktionen genau reinzuschauen. Er kriegt Minimum immer den AKI-Leitfaden und bei uns darüber hinaus auch noch den EB Responsible Filter, der an manchen Ecken noch ein bisschen dezidierter ist, aber es gibt ein Minimum an Nachhaltigkeit. Das heißt, ich muss in dem Dickicht der ganzen angebotenen sogenannten Nachhaltigkeitsfonds erst gar nicht suchen in den Details, sondern weiß, wenn ich zur EB gehe, was ich da bekomme.
Herr Fröhlich, Sie haben gerade schon eine wunderbare Überleitung geschaffen. Es geht um Engagement. Ja? Das ist nämlich ein weiteres Schlüsselwort zur Transformation. Also der Dialog zwischen Investorinnen und Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung für die Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen. Und dies umfasst zum Beispiel auch die Stimmrechtsausübung auf Hauptversammlungen. Herr Dr. Meyer, die Mitglieder des AKI haben in den vergangenen Jahren weit über 100 Engagement-Gespräche mit deutschen Unternehmen geführt, um Nachhaltigkeitsthemen zu platzieren. Was ist das übergeordnete Ziel dieser Gespräche? Und haben Sie ebenso vielleicht ein Beispiel für uns, wie eine gelungene Engagement-Analyse bzw. ein Prozess aussehen kann?
Sie haben recht, wir haben tatsächlich weit über 100 dieser Gespräche geführt mit dem Who is Who der deutschen Wirtschaft und auch von Finanzdienstleistern und Unternehmen von außerhalb von Deutschland. Und genau das, was Sie beschrieben haben, ist auch das Ziel, dass Themen ökologische, soziale und Governance Themen, die auch Reputationsrisiken für die Unternehmen darstellen, die wir auch von unserer Seite aufgrund von Ausschlusskriterien oder Positivkriterien entweder befürworten oder eher ablehnen, dies mit den Unternehmen zu besprechen. Und das machen wir sehr intensiv. Das sind sehr aufwendig vorbereitete Gespräche und oft begleiten diese Gespräche von der Unternehmensseite auch sehr hochrangige Vertreter, also Vorstandsvorsitzende, Geschäftsführer etc. Also uns wird schon sehr deutlich zugehört und wir stellen auch sehr kritische Fragen. Und es gibt Themen, die haben zum Beispiel zu tun mit existenzsichernden Löhnen in der Textilindustrie oder mit Fragen, die in der Automobilindustrie mit gewissen Vorprodukten zu tun haben, die ökologisch oder auch unter sozialen Gesichtspunkten kritisch sind, oder Biodiversitätsfragen. Und das wird intensiv mit diesen Unternehmen diskutiert. Und ja, es gibt, und neben dem, dass wir Sensibilität für die Themen, die wir ansprechen, schaffen wollen, auch durchaus Erfolge und Wirkungen. Beispielsweise haben wir bei der Frage der existenzsichernden Löhne in der Lieferkette in der Textilindustrie mit vielen Unternehmen gesprochen, 7 Stück. Und bei 3 kann man feststellen, dass sich was in ihrer Unternehmenspolitik verändert hat. Beispielsweise hat ein Unternehmen, das das Thema Existenzlöhne in der Lieferkette nicht unbedingt mit uns im Konsens diskutiert hat, mit etwas Abstand dann tatsächlich in die eigene Unternehmenspolitik mit aufgenommen. Oder wir haben auch bei dem Thema von Verfolgung von Minderheiten in der Automobilindustrie, beispielsweise das Thema der Uiguren in China, intensiv diskutiert. Und da könnte ich noch eine ganze Reihe anderer Beispiele anführen.
Ja, vielen Dank aber schon mal für die kleine Auswahl an Projekten und an Investments in nachhaltige Geldanlagen und wie Sie das weiter fortsetzen. Wollen wir mal einen Blick in die Zukunft werfen? Und da habe ich eine Frage an Sie beide. Sie müssen nicht gleichzeitig antworten, das machen wir gleich hintereinander. Was wünschen Sie sich für die Zukunft der nachhaltigen Geldanlagen? Und wo sehen Sie im Hinblick auf die ethischen Kriterien den meisten Handlungsbedarf, Herr Fröhlich?
Das ist eine ganz wichtige Frage, denn ich glaube, die Diskussion verändert sich ja gerade sehr stark um das Thema nachhaltiges Investment. Und ich würde mir wünschen, nach vorne, dass wir dazu übergehen, eine weniger ideologisch geführte Diskussion zu bekommen, sondern das zu versachlichen, um was es hier eigentlich geht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, von der Überregulierung, wenn wir in Europa was können oder insbesondere in der EU, ist es eine extrem hohe Regelungsdichte. Und manchmal wäre es vielleicht besser, oder es ist auf jeden Fall besser, so meine Meinung, wenn wir etwas weniger Regulierung hätten. Also gar nicht so sehr im Sinne, wir sollen nicht weniger streng sein, aber weniger bürokratisch und weniger kompliziert, dann nimmt man die Menschen auch mit. Wenn der Endkunde kein Verständnis für das hat, was wir von ihm wollen, dann wird er das auch nicht tun und dann werden wir unser Ziel nicht erreichen. Also manchmal ist ein bisschen weniger mehr. Etwas einfachere, verständlichere, barrierefreiere Regulierung würde der Sache gut tun.
Vielen Dank und ich drücke uns allen die Daumen, dass dieser Wunsch auch in Erfüllung geht. Vielen Dank, Herr Fröhlich. Dr. Meyer, wie sehen Sie das?
Ja, Nachhaltigkeit, das Thema ist im Moment ja stark unter Druck. Wir sehen das weltweit, wie insbesondere auch den Impulsen aus den Vereinigten Staaten, das Thema ja versucht wird, wegzukriegen oder wegzudiskutieren oder überhaupt nur durch Regulierung festzulegen. Das darf man alles nicht weiter verfolgen, dass wir diesem Druck standhalten und da auch unsere Positionen, auch wenn sie vielleicht nicht immer so en vogue waren oder sind, wie das vielleicht vor 2-3 Jahren noch der Fall war, dass wir da klar werden und klar bleiben. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass wir an der Methodik und der Wirkungsmessung noch ein Stück besser werden. Da ist die Wissenschaft ja auch dran, sodass wir also zum Beispiel den ökologischen Fußabdruck von Investments noch ein bisschen besser nachvollziehen kann. Da gibt es schon ganz gute Methoden, aber die müssen sicherlich noch ein Stück weit verfeinert werden. Und das Dritte ist Kooperation mit anderen Partnern, mit denen wir uns noch stärker zusammentun sollten. Das ist zum einen ein ökumenisches Thema, Auch die internationale Kooperation kann noch verbessert werden. Wir sind dort schon ganz gut unterwegs als Arbeitskreis kirchlicher Investoren in Europa, teilweise auch bis nach USA. Aber das kann noch vertieft werden, damit wir einfach ja allein von den Finanzanlagen, von der Masse her noch gewichtiger werden, um noch stärker gehört zu werden.
Ja, ein Schulterschluss und ein Zusammenhalt ist, glaube ich, ja die richtige Richtung. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Meyer. Am Ende jedes Gesprächs, soweit ist es leider schon, bitten wir unseren Gast, beziehungsweise in diesem Fall unsere beiden Gäste hier, einen Mutmacher mit uns zu teilen. Und das kann eine Begegnung, ein Buch, ein anderer Podcast oder auch ein Kunstwerk sein, ja, der, die, das unsere Hörerinnen und Hörer ermutigt, sich den alltäglichen Herausforderungen mit Positivität zu stellen.
Mutmacher.
Herr Dr. Meyer, was hat Sie denn in letzter Zeit ermutigt?
Die Begegnung mit Freunden und mit Familie ist für mich extrem wichtig. Ja, mit Menschen zusammenzukommen, ins Gespräch zu kommen, um eigene Kraft daraus zu ziehen. Auch zum Beispiel politische Themen mal zu diskutieren, um die Dinge wieder zu versachlichen. Herr Fröhlich hat es gerade gesagt, wichtig ist, dass wir versachlichen. Das gilt auch in diesen Themen. Und ich habe da, muss ich sagen, viel Ermutigendes rausgezogen aus den Gesprächen, die ich jede Woche mit engen Freunden habe und mit meiner eigenen Familie. Mhm. Und da hoffe ich, dass das so weitergeht.
Vielen Dank. Herr Fröhlich, was hat Sie ermutigt?
Ja, ich könnte mir es jetzt einfach machen und könnte sagen, ich schließe mich meinem Vorredner an. Da ist natürlich ganz viel Wahrheit drin und das stimmt. Freunde und soziales Umfeld, das ist das, was Mut macht nach vorne. Es macht Mut, dass wieder über Politik und über Positionen gesprochen, auch gestritten im positiven Sinne wird. Weil ich glaube, diese Entpolitisierung der Gesellschaft ist auch ein Grund, warum vielleicht Dinge im Moment so sind, wie sie sind. Insofern ist es gut, dass wir die Dinge wieder in die Gesellschaft zurückholen und in die Mitte der Gesellschaft diskutieren. Dass wir das tun, macht mir Mut, dass Dinge, auch wenn sie einem nicht persönlich gefallen, diskutiert werden. Das ist, glaube ich, die junge Generation. Die wird uns das schon zeigen, dass sie das auch hinkriegen. Und insofern ist das das, was mich bewegt und was mich glücklich und zuversichtlich stimmt, dass es auch diese Geschichten zu erzählen gibt.
Da bleibt nur noch zu sagen, das war's. Vielen, vielen Dank für das spannende Interview.
Ja, ich habe zu danken. Herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Dr. Meyer. Es war schön, hat mir Spaß gemacht.
Ich kann das nur zurückgeben. Das war richtig schön und nett wie immer. Danke für die Einladung.
Auch von mir danke fürs Zuhören und bis bald. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die zweite Staffel von Ermutigende Blickwinkel zum Thema Sustainable Finance. Ich kann für mich sagen, die spannenden Gespräche mit unseren Gästen haben mir gezeigt, wie komplex und relevant dieses Thema ist. Von ESG-Datenverfügbarkeit, Regulatorik bis hin zu Ausschlusskriterien haben wir in dieser Staffel ja wirklich viele Themenfelder abgedeckt. Ich hoffe, das geht euch auch so. Schreibt uns doch gerne, welche Folge euch am besten gefallen hat, an podcast@eb.de. Und jetzt gebe ich nochmal ab an Thomas Katzenmeier, Vorsitzender des Vorstands der Evangelischen Bank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder eine spannende Staffel von Ermutigende Blickwinkel. Wir danken euch herzlich für das Interesse und die Zeit, die ihr uns geschenkt habt. Auch über das zahlreiche Feedback zu dem Podcast haben wir uns sehr gefreut. Ich darf Ihnen aber noch eine spannende Ankündigung machen, und zwar unser beliebtes Format, der EB Lebenswert-Treff, übrigens so unser Flagship, geht in die vierte Runde. Wie jedes Jahr freuen wir uns mit Führungskräften und Entscheiderinnen und Entscheidern aus der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche im November in Berlin relevante Themen zu diskutieren. Dieses Jahr zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Natürlich haben wir auch, wie in den vergangenen Jahren, hochkarätige Rednerinnen und Redner eingeladen. Bei Interesse findet ihr weitere Informationen zum Lebenswerttreff unter eb.de/lebenswerttreff oder hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf eure Interessensbekundung und natürlich, wenn wir uns live beim Lebenswerttreff wiedersehen. Ja, mit dem Ende dieser Staffel gehen wir wieder in eine kleine Podcast-Pause und hören uns im Herbst wieder. Für uns beginnt jetzt sozusagen schon die Sommerpause, aber sie ist natürlich arbeitsreich, denn die nächste Staffel wird zu einem sehr interessanten Thema starten, und zwar Arbeitgeberattraktivität in Zeiten des Fachkräftemangels. Ein spannendes Thema, das uns alle bewegt. Bis dahin wünsche ich allen eine gute Zeit. Bleiben Sie behütet und lasst es euch gut gehen.
Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns für weitere ermutigende Inhalte zur nachhaltigen Transformation in Kirche, Gesundheits- und Sozialwirtschaft.